Liebe Gemeinde Bensheim, ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Danke für das herzliche Willkommen, das ihr mir zugerufen habt. Und wir wollen über eine Frage nachdenken, die selten gestellt wird. Was ist Liebe? Also, ich stelle fest, dass diese Frage selten gestellt wird, weil wahrscheinlich jeder denkt, das wissen wir eh, was Liebe ist. Wir fragen vielleicht eher, was ist Glaube, was ist wahr. Fast jeder von uns hat ja schon, davon gehe ich mal aus, zu einem anderen Menschen gesagt, ich liebe dich. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt? Oder bist du von dem anderen gefragt worden, was das tatsächlich heißt? Die Aussage, ich liebe dich, ruft ja Gefühle hervor. Und die sind ja eigentlich immer positiv, schätze ich mal. Also so geht's mir. Du sagst dann, naja, ich fühle es und Gefühle hat man eben und die kann man nicht wirklich so beschreiben. Aber wenn wir so ein bisschen mehr drüber nachdenken, stellen wir ja fest, Liebe sagen ist einfacher als Liebe tun. Die Bibel hat eine ganz besondere und sehr eindeutige Definition für Liebe. Und ich möchte euch einladen, als ersten von zwei Texten, die ich mit euch lesen will heute, 1. Johannes Kapitel 4 aufzuschlagen. Wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt oder in welchem digitalen Device ihr das auch immer habt, dann ruft das doch auf. 1. Johannes Kapitel 4. Und ich bereite euch seelisch darauf vor, ich lese einige Verse, damit wir das Ganze im Kopf haben. Ab Vers 7. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Lassen wir das mal auf uns wirken. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Oh, was für eine Definition von Liebe. Haben wir das im Ohr? Haben wir das im Kopf? Was Johannes hier sagen will, ist ja sehr deutlich. Und Johannes betont, die Liebe, die Gott zu uns hat und die Liebe, die wir für ihn haben, die macht nur dann Sinn, wenn wir einander lieb haben. Und das ist natürlich die Herausforderung. Wenn wir Gott lesen können, dann können wir zumindest erahnen, was Liebe ist. Jesus ist derjenige, der durch die Begegnungen, die er während seiner Lebenszeit auf der Erde hatte, durch die Geschichten, die er erzählt hat, das wunderbar illustriert, was wir gerade gelesen haben. Und ich lade euch ein, den zweiten Text aufzuschlagen, den ich mit euch lesen will, und darüber möchte ich gerne eine Weile mit euch nachdenken. Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Dieser Abschnitt ist überschrieben, der barmherzige Samariter. Aber jetzt bitte nicht abschalten, weil ihr denkt, die Geschichte kenne ich ja. Sondern ich würde sagen, ich bin ja sowieso dafür, dass man die Überschriften der Bibel nicht ganz so ernst nimmt, weil manchmal, kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Überschrift der verlorene Sohn heißt. Ist das der Höhepunkt, dass der verloren gegangen ist? Nein, das ist der wiedergefundene Sohn. Das ist doch der Höhepunkt der Geschichte. Aber gut, die Leute, die die Überschriften gemacht haben, haben sich was dabei gedacht. Und hier würde ich sagen, geht es um Liebe, was Liebe eigentlich ist. Lesen wir mal diesen Abschnitt. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeslehrer steht dort im Grundtext, ein Nomikos, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Also das war die Frage, die ihn sehr stark bewegt hat. Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue desgleichen. Da haben wir also einen Gesetzeslehrer. Er ist Experte im Gesetz Gottes. Das ist so das Beste, was man in der intellektuellen Elite Israels finden kann. So ein Mann kommt zu Jesus. Diese Leute konnten das Gesetz auswendig zitieren. So hatten sie es verinnerlicht. Dazu gab es die sogenannten Judenschulen, die Torah-Schulen. Da lernte man das Gesetz auswendig. Und Jesus scheint der Anti-Gesetzeslehrer zu sein, weil er ist ja so ganz anders. Er verschiebt die Grenzen scheinbar. Er isst mit Sündern und Zöllnern und Prostituierten und das ist doch nicht nach dem Gesetz. Das kann doch nicht richtig sein. Aber der letzte Beweis, dass Jesus nicht der Norm entspricht, ist noch nicht erbracht worden. Und deshalb schicken sie jetzt diesen Nomikos, diesen Gesetzeslehrer vor, um Jesus zu testen. Und sie wollen beweisen durch die Antwort, die Jesus gibt, dass sie, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, allein das richtige Verständnis vom Gesetz haben. Und jeder will natürlich sehen, was passiert. Der Gesetzeslehrer kommt mit der Frage aller Fragen. Und die geistert vielleicht auch irgendwo in unserem Kopf rum. Was muss ich tun, lieber Gott, damit ich ewiges Leben habe? Das war offensichtlich eine große Diskussion, auch unter den Gesetzeslehrern. Und ich denke, Jesus weiß, was diese Frage bezwecken soll. Es ist ein Test, es ist vielleicht sogar eine Falle. Und ist euch aufgefallen, dass Jesus keine Antwort gibt? Jesus ist genial. Auch in der Kommunikation mit Menschen ist er ideal. Er sagt, was steht denn im Gesetz geschrieben? Und dieser Gesetzeslehrer sagt jetzt nicht etwa, im Gesetz, da habe ich ja nie was davon gelesen. Ich frage ja dich. Was fragst du mich? Nein. Der Gesetzeslehrer scheint sich geschmeichelt zu fühlen. Er wird als Gesetzeslehrer gefragt, was das Gesetz zu dieser Frage zu sagen hat. Und er fängt an, auswendig. Wir kennen diesen Text aus 5. Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt. Und dann fügt er noch 3. Mose 18 hinzu oder 3. Mose 20. Deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst dem Gesetz gehorchen, du musst die Gebote halten. Aber der Pharisäer, der Gesetzeslehrer sagt, du sollst Gott lieben. Und es ist ja ein Text, den Jesus auch schon zitiert hat. Wir lesen das in Matthäus 22, 37 bis 39. Genau diese Verse. Und da fügt Jesus noch hinzu, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Komisch. Haben die Gesetzeslehrer das übersehen? Dass da nicht steht, du sollst alle Gebote halten. Sondern dass da steht, du sollst Gott lieben. Interessant ist, beide sind sich einig. Jesus und dieser Gesetzeslehrer sind sich hundertprozentig einig. Jetzt hat der Gesetzeslehrer natürlich ein Problem. Weil er sollte ja eigentlich Jesus herausfordern, etwas zu sagen, was ihn desavouiert, was ihn in die Kritik bringt, was ihn überführt. Der Gesetzeslehrer ist ein frommer Mann. Und er erfährt aus dem Munde Jesu die Bestätigung. Vollkommen richtig. Eine 1 plus für deine Antwort. Absolut richtig. Ich hätte es nicht besser sagen können. Aber dann fügt eben Jesus hinzu, handle danach, tu es. Dann wirst du leben. Und wir dürfen davon ausgehen, Jesus hat hier nicht gemeint, gute Taten werden dir das ewige Leben verschaffen. Sondern wenn dieses Verständnis des Gesetzes und damit der ganzen Bibel, Tora meinte die ganze Bibel, wenn dieses Verständnis des Gesetzes nicht Teil von dir geworden ist, nämlich Gott und Mensch zu lieben, dann liegst du schief. Dann passt du nicht in den Himmel, denn der Himmel ist das Land der Liebe. Der Gesetzeslehrer hat jetzt ein Problem. Ich habe es schon angedeutet. Es sollte doch eigentlich ein Test für Jesus sein. Und der Plan war natürlich, dass Jesus diesen Test nicht bestehen sollte. Und da heißt es hier in Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Das ist eine typisch menschliche Reaktion. Er will jetzt irgendwie zeigen, er kann sich ja jetzt nicht so da vorführen lassen. Er hat doch die Frage gehabt und die ist ja nicht wirklich beantwortet worden, scheinbar. Er will nicht als der Dumme dastehen. Und so stellt er diese scheinbar harmlose Frage. Wer ist denn mein Nächster? Das suggeriert ja eigentlich, als wollte er zu Gott sagen, lieber Gott, hast du das irgendwie übersehen zu definieren? Also, dass ich dich lieben soll, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, obwohl es mir schwerfällt, weil ich will ja eher Gebote halten. Ich will ja eher eine Liste abarbeiten und abhaken, damit ich am Ende sicher sein kann, dass ich alles erfüllt habe, dass ich rechtschaffen genug bin, um in den Himmel zu kommen. Aber gut, wenn du sagst, Liebe, okay, aber meinen Nächsten, ja, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Das klingt wie eine interessante Frage. Aber sie offenbart einen Mindset. Wer ist mein Nächster? Wer ist meiner Liebe würdig? Muss ich da nicht Unterschiede machen? Und wenn wir ein bisschen tiefer graben im Judentum, dann stellen wir fest, da gab es eine heftige Diskussion im Judentum. Einige sagten, Nächste sind nur die Israeliten. Nur die eigenen Leute. Andere wieder sagten, nein, das reicht nicht aus. Und dann sagten sie natürlich zur Zeit Jesu, schau dir diesen Jesus an, der gehört doch nicht wirklich dazu, der ist doch so ganz anders, der ist mit den Sündern und Zöllnern. Und sie hassten ihn. Wir wissen, dass sie ihn hassten. Sie hassten ihn so lange, bis er tot war und noch darüber hinaus. Wer ist denn mein Nächster? Wenn man sich das Wort anschaut, das hier verwendet wird. Worte sind ja immer so ein Problem, nicht? Über Worte bekommen wir Assoziationen in den Kopf, haben bestimmte Vorstellungen. Nachbar ist auch so ein Wort. Manchmal heißt es ja nicht Nachbar statt Nächster. Das ist ein Mensch, der mir nahe ist. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Ein Mensch, der mir nahe ist. Und das ist doch so typisch für uns. Seien wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Und entweder fragen wir wie der Gesetzeslehrer, wer ist denn mein Nächster? Oder wir sagen im Stillen, aber lieber Gott, bitte nicht alle. Und Jesus, der genialste Lehrer, den es je gab, erzählt an dieser Stelle eine Geschichte. Er führt all den Menschen, die zuhören und vor allem diesem Gesetzeslehrer etwas plastisch vor Augen. Es ist eine fiktive Geschichte, aber sie kann durchaus so passiert sein. Da geht ein Mensch von Jerusalem nach Jericho. Der Weg ist schmal und steil. Wir haben einen Höhenunterschied ungefähr von 1000 Meter zwischen Jerusalem und Jericho. In Jerusalem ist die Arbeit für Priester und Levit sowieso. Und dann gehen sie den Weg nach Hause. Und so ist das der Weg für viele Priester. Aber da ist auch dieser Mensch unterwegs. Und Jesus scheint ganz bewusst ihn völlig neutral zu halten. Wir erfahren nichts über seine Identität. Wir erfahren keinen Namen, gar nichts. Er ist einfach ein Mensch. Das ist schon sehr interessant und bezeichnend. Ein Mensch. Also wie jeder von uns. Da wird keine Nationalität genannt, keine Volkszugehörigkeit, keine Kaste, kein Berufsbild, gar nichts. Er ist einfach ein Mensch, der das Pech hat, von Räubern attackiert und halb totgeschlagen zu werden. Und es wird ihm alles weggenommen. Er hat keine Kleider mehr. Er kann gar nicht sprechen, er kann sich nicht mehr artikulieren. Er ist völlig hilflos. ein nackter Mensch. Das ist eine nackte Existenz, die Jesus hier zeichnet. Und dann naht die Rettung. Da kommt jemand. Können wir uns die Situation vorstellen? Da liegt einer, der ist halbtot, der kann nichts mehr tun. Der ist am Sterben eigentlich. Und unwillkürlich, wenn wir den Film jetzt sehen würden, würden wir darauf warten, dass da irgendjemand kommt. Ist da keiner in der Nähe? Da kommt einer. Da kommt die Rettung. Nach 8 Tagen Priesterdienst im Tempel kommt ein Priester des Wegs und er freut sich, endlich nach Jericho in die Palmenstadt zu kommen und ein gründliches Bad zu nehmen und sich bei einem kühlen Drink zu erholen und seine Familie zu genießen. Aber der Weg ist so schmal, er kann gar nicht an diesem Mann wirklich vorbeigehen. Er muss eigentlich über ihn hinwegsteigen. Er sieht ihn also, er registriert ihn. Nur jetzt hat er ein Problem. Er weiß nicht, ob der Mann noch lebt. Sollte er tot sein und er rührt ihn an, kann er sofort umkehren und wieder nach Jerusalem zurückgehen und das Reinigungsritual über sich ergehen lassen. Also fängt er an zu rationalisieren. Was mache ich jetzt? Ich kümmere mich um diesen Mann, dann ist meine ganze Sehnsucht dahin, endlich zu Hause Ruhe zu haben und mich zu erfrischen. Und deshalb heißt es in der Geschichte, er geht auf der anderen Seite vorüber. So steht es wörtlich da. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, weil wie gesagt, der Weg war schmal und steil. Aber er schafft es tatsächlich, vorüber zu gehen. Und ich bin sicher, er musste über ihn drüber steigen. Keine Rettung, keine Liebe, keine Anteilnahme. Da kommt ja noch einer. Der Levit, der kommt vom Gottesdienst, der hat Gott und Menschen gedient, er kommt vom Dienst der Versöhnung, er hat Gott gelobt. Aber dasselbe passiert, er geht vorbei, weil für ihn trifft das Gleiche zu wie auf den Priester. Registrieren wir, wie Jesus radikal mit den Frommen seiner Zeit umgeht? Die Religiösen, denen redet er ins Gewissen. In der rabbinischen Literatur gibt es immer 3 Kategorien, um Israel zu beschreiben. Die Priester, die Leviten und die Juden. Das war ganz Israel. Jetzt wissen wir, warum Jesus die Geschichte so erzählt hat, wie er sie erzählt hat. Mit dem Priester zuerst und dann dem Leviten. Und jetzt erwartet der Gesetzeslehrer nach dieser Kategorisierung, dass Jesus sagt, und es kam ein guter Jude vorbei. Und der half ihm. Der Gesetzeslehrer hat keine Ahnung, dass jetzt der Schock der Geschichte kommt. Es kommt kein Jude vorbei. Es kommt ein, sollte ich das jetzt verfremden? Und in die heutige Zeit hineinnehmen oder schafft ihr das selber? Es kommt ein Samariter. Der hat da eigentlich nichts zu suchen. Was macht der hier? Der sollte nach Hause gehen. Soll doch jemand anders die Probleme der Samariter lösen? Sind wahrscheinlich selber schuld. Das ist die Schocktherapie Jesu. Wisst ihr, was die Juden für eine Redewendung hatten? Nimm Brot aus der Hand eines Samariters und führe es zum Mund. Dann ist es genauso, als wenn du Schweinefleisch isst. Aber Jesus scheut sich nicht, zu sagen, da kommt ein Samariter. Und dieser Samariter tut jetzt etwas, das entspricht genau dem, wie Gott ist. Denn Jesus verwendet hier an dieser Stelle ein Wort, das wir in der Anwendung auf ihn finden in den Evangelien. Erinnert ihr euch? Jesus schaut über Jerusalem und es jammerte ihn, hat Luther übersetzt. Das könnte man auch übersetzen, er wird barmherzig. Er hat Empfindungen der Anteilnahme für das Elend dieser Menschen. Er kann gar nicht anders. Das scheint ihm in Blut, Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Es ist genau das Wort, das wir im Alten Testament finden für die Liebe oder wie Luther es übersetzt, die Güte Gottes. Immer wenn ihr in Lutherdeutsch lest, die Güte Gottes, dann dürft ihr wissen, steht dieses Wort, das eigentlich die Bundestreue, die Bundesliebe Gottes zu den Menschen ausdrücken will. Dieser Mann hat, und ich darf euch mit einem griechischen Begriff quälen, Splancha. Splancha steht dort. Was ist das? Das ist ganz interessant, wenn man Sprache studiert, herauszufinden, dass dieser Begriff auch ein Begriff ist für die inneren Organe. Für die Lunge, für das Herz, für die Niere, für die Leber. Das ist ganz interessant, diese Assoziation im Kopf zu haben. Das heißt mit anderen Worten, dieser Mann war innerlich bewegt. Es hat ihn nicht kalt gelassen. Er sah diesen Mann und er hat sich offensichtlich mit ihm identifiziert. Er muss irgendwo den Gedanken gehabt haben, was wäre, wenn ich das wäre? Und es käme jemand vorbei. Und er geht sogar die zweite und die dritte Meile. Habt ihr das registriert, was ich vorgelesen habe? Er versorgt nicht nur seine Wunden und verbindet sie, sondern er bringt ihn in eine Herberge und er pflegt ihn. Unterschlagen wir das nicht in dieser Geschichte. Der hat nicht einfach ihn auf seinen Esel geladen, so wie wir das in Kinderbibeln immer vorfinden, und dann in die Herberge gebracht und hat sich verabschiedet und hat gesagt, lieber Wirt, du übernimmst jetzt. Nein, 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 er hat ihn den ganzen Tag lang gepflegt. Aber dann musste er weiterziehen und hat dafür gesorgt, dass der Wirt ihn tatsächlich weiter pflegt und hat sogar gesagt, sollte es mehr kosten, als was ich dir gerade gezahlt habe, werde ich zurückkommen und werde es dir bezahlen. Das ist allumfassende Fürsorge. Das ist mehr, als man erwarten kann. Und jetzt kommt, könnte man sagen, der Showdown in dieser Geschichte. Der Gesetzeslehrer und Jesus stehen sich gegenüber. Und Jesus schaut ihm in die Augen und sagt, so, jetzt sag mir, wer von diesen drei, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Das ist die eigentliche Frage. Wer von diesen ist Nächster geworden? Und das ist die angemessene Frage für uns, die wir Gottes Repräsentanten der Liebe in dieser Welt sind. Und merkt ihr den Unterschied? Der Nomikos, der Gesetzeslehrer, hat gefragt, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt, du musst die Frage anders stellen. Wem bin ich Nächster? Merkt ihr den Unterschied in der Perspektive? Ich bin der Nächste. Wem denn? Wer braucht mich? Und der gute Mann, er traut sich natürlich nicht, das Wort Samariter über die Lippen zu bringen. Aber ihm dämmert etwas, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und Jesus sagt dasselbe, was er vorher gesagt hat. Jesu Anweisung ändert sich kein bisschen. Er sagt erneut, dann mach's genauso. Und das Wort hier für Barmherzigkeit ist wieder dieser Begriff, den wir im Alten Testament schon finden, für die völlige Liebe Gottes zu uns Menschen, für die völlige Hingabe, die er an uns hat. Warum steht diese Begebenheit in der Bibel? Der Titel meiner Predigt war oder ist: Jesus liebt Menschen. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Geschichte, diese Begebenheit, die hier so ausführlich geschildert wird, uns zeigt, dass Jesus auch diesen Gesetzeslehrer liebt. Er weiß ja, dass ihr Motiv eigentlich ein sehr reines Motiv ist. Sie möchten gerne alles tun, was Gott gefällt. Sie möchten ihm zu Gefallen leben. Sie möchten es richtig machen. Und das wollen wir ja auch. Im Grunde unseres Herzens wollen wir es richtig machen. Und wir sind enttäuscht von uns selbst, wenn wir es nicht richtig machen. Und jeder von uns weiß, was damit gemeint ist. Jeder von uns hat es erlebt, dass wir Dinge nicht richtig gemacht haben, falsche Entscheidungen getroffen haben, dass wir nicht so geliebt haben, wie wir es hätten tun sollen. Und Jesus schaut auch uns an, freundlich, respektvoll, wertschätzend. Und er liebt uns. Er liebt jeden Einzelnen von uns. Und er hat nicht nur geredet darüber, er hat es getan. Er ist auf diese Erde gekommen und ist so klein geworden, wie man nur klein werden kann. Und nicht nur das, er ist sogar gestorben. Aber jetzt kommt die Frage, die ich auch in meinem Titel genannt habe. Und wie geht's dir damit? Wem bist du der Nächste? Und ich zähle jetzt einiges auf. Zunächst einmal Familie. Wem bin ich Nächster in meiner Familie, in meiner allernächsten Umgebung? Vielleicht muss ich auch in meiner Ehe, meinen Kindern gegenüber, neu darüber nachdenken. Wem bin ich Nächster? Wer braucht mich tatsächlich? Wer braucht meine Liebe und meine Hinwendung? Und dann kommen wir zur Arbeit. Ich habe Zeit meines Lebens in dieser Kirche gearbeitet. Ich habe in Institutionen gearbeitet, wo ich von Christen und Adventisten umgeben war. Das ist ein großes Vorrecht. Ich habe das genossen. Aber ich bin ehrlich genug, euch zu sagen, ich habe auch da erlebt, wie diese Frage nicht wirklich gut beantwortet wurde. Wem bin ich Nächster? Und das ist im Studium, in der Schule ganz genauso. Da, wo wir Menschen begegnen, beim Einkaufen. Ich gehe mit meiner Frau einkaufen. Ich gebe das ganz offen zu, gehöre zu der Spezies Mann, wahrscheinlich eine besondere Spezies, die nicht häufig vorkommt. Ich gehe mit meiner Frau einkaufen. Dabei begegne ich Menschen und ich beobachte gerne Menschen. Ich schaue sie gerne an. Ich möchte gerne wissen, wie sind diese Menschen drauf? Wie begegne ich ihnen? Und dann erlebe ich Menschen, über die ich mich ärgere. Es kommt vor, tatsächlich. Und im Verkehr ärgere ich mich auch über Leute, die zu langsam fahren oder die falsch abbiegen oder was auch immer passiert. Aber überall begegnen wir Menschen. Wir leben nicht auf einer einsamen Insel wie Robinson Crusoe. Wir haben einen Austausch, eine Begegnung mit Menschen. Überall, da wo wir sind. Wie ist es mit Firmen, wenn ich am Telefon mit Leuten bin? Und vielleicht muss ich irgendwas anmahnen oder irgendjemand hat nicht zurückgerufen. Ihr wisst, wie das ist, wenn die Leute sagen, sie rufen zurück und dann rufen sie nie zurück. Und dann muss man ihnen hinterherrennen. Wie begegne ich ihnen? Wie rede ich mit ihnen? Wem bin ich Nächster? Kann ich ohne Schubladendenken Menschen begegnen? Kann ich auch Menschen, die nicht zu meiner Kultur gehören, die einem anderen Volksstamm angehören, kann ich denen vorurteilsfrei begegnen? Seien wir ehrlich zueinander. Manchmal sind unsere Gefühle nicht immer so positiv. Vor allem, wenn wir erleben, dass die Leute so ganz anders drauf sind, viel lauter als wir und haben keine Hemmungen. Und kürzlich war ich hier auf dem Marktplatz in Bensheim. Meine Frau war einkaufen, ich habe auf sie gewartet. Und da war einer am Telefon, am Handy, der hat den gesamten Marktplatz beschallt. Und ich sage nicht, wo er herkommt. Ja, da sind Unterschiede, das sind Kulturunterschiede. Aber wem bin ich Nächster? Ist das mehr als Sympathie, was ich empfinde? Habe ich Achtung und Respekt vor dem anderen als Mensch, so wie Jesus Respekt vor jedem von uns hat? Wie steht es um meine Zuwendung, meine Hinwendung? Das bedeutet ja auch, dass ich echtes Interesse und Anteilnahme an einem anderen Menschen habe. Wie geht es dem tatsächlich? Und da ist es doch, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich meine Nachbarin treffe, die ihren Vater gerade verloren hat und furchtbar darunter leidet, dass ich sie frage, wie geht es Ihnen? Und ihr dabei in die Augen schaue. Und von ihr erfahre, wie sie damit umgeht, mit der Trauer um ihren geliebten Vater. Das ist doch nichts Großes. Da bilde ich mir nichts drauf ein. Aber es beantwortet für mich die Frage, wem bin ich der Nächste? Bin ich gütig und barmherzig? Gehe ich barmherzig um mit anderen Menschen, so wie ich Barmherzigkeit für mich erwarte, wenn ich Fehler gemacht habe? Bin ich auch bereit, die zweite Meile zu gehen? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber meine Schwester, die vor einigen Jahren gestorben ist, die an einem bestimmten Ort in Deutschland, der recht bekannt ist, gelebt hat, und dann einen Glaubensbruder gebeten hat, eine Steckdose bei ihr zu installieren. Und erst viel später hat sie mir erzählt, dass er 100 Euro dafür verlangt hat, für das Installieren einer Steckdose. Und ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht fassen. Und ich habe dann gedacht, wie geht das? Sind wir wirklich hilfsbereit? Sind wir bereit zu geben? Sind wir bereit, die zweite Meile zu geben? Ja, sind wir sogar opferbereit? Vielleicht in dem Moment mehr zu geben, als wir eigentlich könnten? Aber die Liebe drängt uns dazu, über das Notwendige hinauszugehen. Und das ist das Radikale, das ich bei Jesus feststelle. Für jeden Menschen, dem ich begegne und der meine Hilfe braucht. Was sagt Jesus hier in Vers 28? Tu das, so wirst du leben. Und ich weiß, was unser Reflex ist. Ich habe ihn auch. Dieser Reflex lautet, das schafft doch kein Mensch. Das ist ein zu hoher Anspruch. Und ich glaube, Jesus würde uns antworten, doch, wenn meine Liebe dich wirklich erfüllt, und wenn du weißt in deinem tiefsten Inneren, was meine Liebe für dich bedeutet, dann wirst du an den Punkt kommen, wo du gar nicht anders kannst. Und wo es dann nicht nur darum geht, dass du den Menschen materiell hilfst, physisch hilfst, sondern dass du darüber Gedanken machst, wie kann ich ihnen zum ewigen Leben helfen? Wie kann ich ihnen die Perspektive eröffnen, die ich zum Glück in meinem Leben habe? Was würden wir denn tun? Geben wir es doch zu, wenn wir diese Perspektive nicht hätten. Dann wäre doch das Leben trostlos, dann wären wir doch ohne Hoffnung über dieses Leben hinaus. Jesus liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Und damit liebt er dich und er liebt mich. Und ich bin so dankbar dafür. Und wenn ich diese Geschichte lese, die wir gerade gelesen haben, dann macht mich das sehr demütig und das macht mich sehr nachdenklich. Und ich möchte gerne diese Frage nicht mehr missen. Und in dem Sinne halte ich diese Predigt mir selber. Wem bin ich denn Nächster? Ich will nicht behaupten, dass ich darin gut bin. Ich gehe auch an Menschen vorbei. Ich bin manchmal gedankenlos. Ich denke zuerst an mich, das, was ich gerne haben möchte oder erleben will. Aber wenn ich dann an Gott denke und dass Jesus ganz locker hätte sagen können, Also für diese Menschen, für diese schlafenden Leute da in Gethsemane, soll ich das jetzt alles auf mich nehmen, wenn die schon nicht aufpassen, wenn die schon nicht mehr bewachen können? Dann hat es doch alles keinen Sinn. Da draußen warten die Herrscher auf mich. Die wollen mich nur ans Kreuz bringen, die hassen mich. Und die, die sagen, dass sie mich lieben und dass sie mich für Christus halten, die können doch nicht mal mit mir zusammen das durchstehen. Ja, für wen soll ich denn dann sterben? Und Jesus hat es nicht gesagt, sondern hat gesagt, ich tue es. Dein Wille, Vater, geschehe. Und das ist diese unendliche Liebe. Und vielleicht kann diese Geschichte uns erneut helfen zu verstehen, dass Liebe nicht im Reden besteht und Liebe nicht bloß in einem guten Gefühl besteht, sondern Liebe besteht darin, tätig zu werden, zu überlegen, wie kann ich einem anderen Menschen das sein, was Gott mir ist. Dazu wünsche ich euch und mir das Gelingen durch die Liebe Gottes. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben es gerade gesungen. Haben wir es auch verstanden? Wir möchten gerne mit dir zu Menschen werden. Du hast uns gezeigt, was wahres Menschsein ist. Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, Nächster zu sein. Du bist aufs Ganze gegangen. Du hast Opferbereitschaft gezeigt. Weit, weit über das notwendige Maß hinaus. Und vielleicht haben wir das schon so oft gehört, Herr, wir bekennen dir, wir verinnerlichen das vielleicht gar nicht genug. Aber wir wollen dir trotzdem sagen, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar für dich und dass du uns gezeigt hast, in der Tat, was Liebe bedeutet. Jetzt bitten wir dich für uns, schwache Menschen, die wir nur eine Ahnung davon haben, was Liebe wirklich ist, dass du uns immer wieder neu zeigst, wie du durch uns lieben kannst, andere Menschen, denen wir begegnen. Öffne uns die Augen, die Ohren, die Sinne für den anderen, egal wo er herkommt, egal wie er ist. Ja, Herr, wir wissen, das ist eine Herausforderung, aber du hast diese Herausforderung angenommen in deinem Leben, als du hier auf der Erde warst. Und du nimmst sie in unserem Leben durch uns an. Bitte hilf uns, dass wir liebevolle Menschen sind für die, die du uns in den Weg stellst. Danke, Herr, dass du das tun willst. In deinem Namen. Amen.